Ich freue mich heute, eure Predigt halten zu können, über einen sehr ungewöhnlichen Text. Denk nicht, dass ihr schon eine Predigt gehört habt über den Psalm 55. Wir haben ja zwischen den ersten und zweiten Korintherbrief jetzt gesagt, was machen wir dazwischen eine, und jemand hat die Idee gehabt, Psalmen zu machen. Und da habt ihr von Matthias was über den Psalm 5 gehört und der Jochen über den Psalm 50, also die Täler und die Berge, wo er da reinschaut. Und letzte Woche, glaube ich, den Andreas zum Psalm 33. Und ich möchte heute über den Psalm 55 predigen. Ja, warum eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie ihr angefangen habt, die Bibel zu lesen, wirklich zu lesen und nicht nur einzelne Texte auszupicken oder vorgelesen zu kriegen. Manchmal habe ich mich echt gewundert, was da drin steht. Und manchmal habe ich mich sogar erschreckt. Da habe ich mir gesagt, habe mir gedacht, darf man das? Darf man so beten, wie der David das da tut? Ist das Gottes Wort? Was heißt das für mich? Weil in der Kinderstunde bringen sie sowas nicht. Und auch wenn beim Gottesdienst jemand am Psalm vorliest, vielleicht ist euch schon aufgefallen, dann bin ich am Vers, ein Vers lässt man aus und liest nachher noch den Schluss vom Psalm. Weil dort drinnen steht, wie es den Feinden gehen soll. Und wie sie, ja. Und ich habe dann mich mit dem auch auseinandergesetzt, weil ich will ja Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Und ich frage mich, was heißt das jetzt für mich? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das deuten? Ich will Gottes Wort kennenlernen und lieben und habe auch meinen eigenen Zugang dazu gefunden. Das ist wie alles, ist es am Wort Gottes zu prüfen. Vielleicht bist du ein ganz anderer Typ und kannst das ganz anders annehmen und verstehen, aber dadurch, dass wir verschiedene Leute sind und verschiedene Prediger sind, bringe ich es euch jetzt einfach einmal so, was ich da für Gedanken dabei gehabt habe. Und ich lese jetzt einfach einmal, solange ist er nicht, den ganzen Psalm 55 vor. Für den Chorleiter ein Psalm Davids, für Begleitung mit Saiteninstrumenten. Ihr müsst es jetzt selber lesen oder zuhören, ich habe es jetzt nicht auf dem Bildschirm. Gott, höre mein Gebet und weise meinen Hilferuf nicht ab. Erhöre mich und antworte mir, denn meine Sorgen bedrücken mich sehr. Meine Feinde bedrohen mich, sie bedrängen mich und voller Zorn wollen sie mich angreifen. Mein Herz fürchtet sich und Todesangst überfällt mich. Angst und Schrecken überkommen mich und ich zittere am ganzen Leib. Ich sprach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann würde ich fortfliegen und zur Ruhe kommen. Weit fort würde ich fliegen bis in die Wüste. Schnell würde ich eine Zuflucht finden vor dem heftigen Wind und dem Sturm. Herr, verwirre ihre Sprache, damit sie sich nicht mehr verstehen können, denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, war Gewalt und Streit. Tag und Nacht sind ihre Mauern gegen Eindringlinge bewacht, doch das Verderben ist schon mitten in der Stadt. Mord und Raub sind überall, Erpressung und Betrug herrschen auf den Straßen. Wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Würden mich meine Widersacher so verspotten, könnte ich mich vor ihnen verbergen. Aber du bist es, mein Begleiter, mein Freund und Vertrauter. Wir freuten uns aneinander, als wir zusammen zum Hause Gottes gingen. Der Tod treffe meine Feinde unvorbereitet. Lebendig sollen sie hinunter in das Totenreich, denn das Böse wohnt in ihrem Herzen. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mich retten. Morgens, mittags und abends bete ich laut in meiner Not, und der Herr hört meine Stimme. Er rettet mich und beschützt mich, dass sie mir nicht zu nahe kommen, auch wenn noch so viele gegen mich sind. Gott, der seit Ewigkeiten regiert, wird mich erhören und sie erniedrigen. Denn meine Feinde wollen sich nicht ändern und nehmen Gott nicht ernst. Mein Freund, dieser Gottlose, hat mich verraten und sein Versprechen gebrochen. Seine Rede ist süß wie Honig, doch sein Herz ist voller Hass. Seine Worte sind glatt wie Öl, doch sie verwunden wie Dolche. Bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Die Bösen aber wirst du, Gott, ins Grab stoßen und die Mörder und Lügner jung sterben lassen. Ich aber vertraue auf dich. Und wer es noch ein bisschen drastischer will, kann noch drei Psalme weiterplatteln zum Psalm 58, ich lese ab Vers 7. Gott, zerschlage ihre Zähne und zerschmettere die Kiefer der jungen Löwen her. Sie sollen verschwinden wie Wasser, das in der Erde versickert. Wenn sie ihre Waffen verwenden, sollen sie nutzlos sein. Wie Schnecken in der Hitze sollen sie austrocknen. Wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht sehen. Gott wird sie fortjagen und vertreiben, schneller als ein Topf über offenem Feuer heiß wird. Die Gottesfürchtigen werden sich freuen, wenn sie sehen, dass die Ungerechtigkeit gerecht wird. Sie werden im Blut der Bösen warten. Dann werden alle Menschen sagen, es gibt doch einen Lohn für denjenigen, die Gott gehorchen. Und es gibt durchaus einen Gott, der hier auf Erden gerecht richtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit einem Satz wie, die Gottesfürchtigen werden im Blut der Bösen warten. Für den David war es eine Perspektive offensichtlich. Gell? Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, Gottes Wort ist Wahrheit von A bis Z. Nicht, dass jemand heute rausgeht und der Helmut hat gesagt, oh, das muss man nicht alles so ernst nehmen und so. Ich stehe dazu, Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Wenn uns etwas nicht eingeht, dann heißt das nicht, dass wir das in Frage stellen oder außerstreichen können. Warum? Weil wir uns sonst über das Wort Gottes stellen. Wenn ich zu Gott sage, du darfst nur sein, so wie ich dich verstehe, du darfst nur das sagen, was mir eingeht, was ich nachvollziehen kann, das redet jetzt als Logiker, dann mache ich Gott klein. Dann rucke ich ihn runter unter mir und sage, du darfst nur so sein, wie ich nachsteigen kann. Das ist kein allmächtiger Gott mehr, wenn er nicht auch unverständlich für mich sein kann. Und ich will mich unter sein Wort stellen. Und ich will demütig sein. Die Karin ten Boom hat einmal gesagt, die Sorgen macht sie sich nicht über das, was sie von Gottes Wort nicht versteht, sondern über das, was sie versteht und nicht tut. Genau. Trotzdem, das wollte ich als Überschrift auf jeden Fall stehen lassen. Da. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang beurteilen, wenn wir etwas lesen im Wort Gottes. Ja? Und der Zusammenhang ist, wer sagt was zu wem und in welcher Situation oder warum. Der Überbegriff dafür ist Kontext. Ja? In welchem Kontext steht das? Was ist das jetzt, was da steht? Weil wenn ich nur einen Satz außernehme, dann kann ich es auch ganz gewaltig falsch verstehen. Ich sage euch jetzt zwei krasse Beispiele. Das erste kennt ihr eigentlich, das ist eine der bestürztesten Ereignisse im Neuen Testament. Ananias und Sapphira haben einen Acker verkauft und haben so getan, als wäre das der ganze Kaufpreis, wie sie das nachher den Apostel hingelegt haben. Der Ananias, der sagt gar nichts, der wird nur konfrontiert und Gott schlägt ihn tot auf der Stelle. Aber wie seine Frau, dann kommt die Sapphira, Apostelgeschichte 5, Vers 8, fragt der Paulus sie noch einmal, nein, der Paulus, was ist der Paulus, der Petrus, ja. Fragt noch einmal, ist das das ganze Geld, das ihr gekriegt habt für den Acker? Und sie sagt, ja. Und das ist die Wahrheit. Sie hat ja gesagt. Aber die Wahrheit ist auch, sie hat gelogen, wie sie das gesagt hat. Das kommt nachher auch klar raus, weil es ihr gleich geht wie ein Mann. Ja? Das heißt, das Wort Gottes ist wahr. Es sagt, es berichtet uns wahrheitsgemäß, dass die Sapphira dort ja gesagt hat. Ja? Aber das war nicht die Wahrheit, was sie gesagt hat. Die Wahrheit ist, was sie ja gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? Genauso, wenn Jesus zum Beispiel in Johannes 21, Vers 6 zu den Jüngern sagt, werft die Netze auf der rechten Seite vom Boot aus und die werdet Fische finden. Dann stimmt das. Das hat er gesagt und das war dann auch so. Aber um es jetzt ganz einfach zu sagen, heißt das, dass jeder Fischer heute nur rechts vom Boot fischen soll und dass er links nichts fischen wird? Wisst ihr, Mann? Das Wort Gottes ist wahr. Es stimmt, was Jesus dort zu den Jüngern gesagt hat, aber wir, um daraus für uns lernen zu sehen, ob das für uns jetzt eine Wahrheit ist, in welcher Situation das für uns gilt, müssen wir uns ein bisschen anschauen, wie steht das dort, wer hat das zu wem gesagt, in welcher Situation war das, was heißt das überhaupt? Ist das jetzt allgemeingültig, was da gesagt wird, oder ist es konkret auf diese Situation da bezogen? So wie bei Jesus zum Beispiel. An der Stelle hat er gesagt, werft das Netz rechts aus. Es ist komplett naiv zu sagen, dass man nur rechts vom Boot fischen darf. Weil Jesus hat es ja gesagt. Ihr versteht, was ich meine. Sagt etwas Jesus zu seinen Jüngern? Sagt das zum ungläubigen Volk? Ist ein Prophet da, der sagt Wort des Herrn, ja, der wirklich zum Volk das redet, was Gott ihm gesagt hat? Oder wird dort beschrieben, was Menschen reden und tun? Weil die Bibel ist ja vollkommen ehrlich. Wenn dort berichtet wird, was Menschen sagen und tun, und wir wissen, dass die Menschen nicht gut sind, sondern böse sind, dann wird natürlich auch berichtet, was die Menschen böse sagen. Dann wird auch berichtet, wie die Menschen lügen. Deswegen ist das Wort Gottes trotzdem wahr, dass das uns erzählt. Aber wir müssen wissen, wie nehmen wir das jetzt? Gilt das jetzt für uns? Bitte? Ich stehe da in der Bibel. Ja, es gibt einen Satz, wo jemand sagt, dass Gott tot ist. Ja, wir wissen, dass es nicht wahr ist, aber es ist wahr, dass die Person das gesagt hat. Ja, sagt er später in die Sprüche. Nicht alles, was im Wort Gottes steht, sind Gebote. Und auch nicht alles ist vorbildlich, weil das Wort Gottes da ehrlich ist. Nehmt zum Beispiel die Sklaverei. Es wird beschrieben im Alten Testament, dass es Sklaverei gegeben hat. Es gibt sogar Regeln für das Volk Gottes, wie sie Sklaven nicht behandeln dürfen oder schon behandeln sollen. Heißt das deswegen, dass Sklaverei in Ordnung ist? Ich denke, wir sind uns einig, dass das nicht in Ordnung ist. Es passt nicht zu dem, wie Gott die Menschen liebt. Das ist nicht nur eine Erfindung von uns, sondern ich denke, die Christen, die dann gegen die Sklaverei aufgestanden sind und sie abgestopft haben, ich glaube, die haben Gott richtig verstanden. Und trotzdem hat es jahrhundertelang Christen gegeben, die Sklaven gehabt haben und die gesagt haben, steht in der Bibel. Aber ist es ein Gebot oder wird dort beschrieben etwas, was dort war? Anderes Beispiel, Polygamie, dass Männer mehrere Frauen haben. Wer hat uns beschrieben? Der Isaac hat 4 Frauen gehabt. Ist es irgendwo geboten, dass es so sein soll? Der Jakob, du hast mich richtig korrigiert, Jakob Israel hat 4 Frauen gehabt, der Isaac, denke ich, hat die Lea und die Rahel gehabt. Der hat wieder der Jakob. Passt, er hat mir aufgeplattelt. Ist okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die Bibel ist dort ganz ehrlich und die beschreibt das nicht als einen Idealzustand, der sein soll, sondern man sieht da, was das für Probleme hat, was das für Streit und für Zwist und für Konflikt gibt. Also ich für meinen Teil, danke. Es ist eine Lebensaufgabe, einen Menschen wirklich zu lieben und mit einem Menschen zusammen glücklich zu werden. Die Komplikation braucht man nicht. Aber es gibt heute noch, die Mormonen zum Beispiel sagen, ja, steht in der Bibel, wir dürfen mehrere Frauen haben. Dann ist auch noch die Frage, in welchem Zeitalter passiert das Ganze? Wisst ihr, was ich meine? Diese Heilsordnungen, da ändert sich ja was. Im Alten Testament hat es diesen Opferdienst im Tempel gegeben und das genau so hat müssen Vergebung passieren mit dem und dem Opfertier und dem Ritual. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, dass er das erfüllt hat und das aufgehoben ist. Dass es jetzt in der Gnadenzeit diesen Opferdienst nicht mehr braucht. Es geht auch gar nicht, weil es auch keinen Tempel mehr gibt, der so in der Form geheiligt ist. Ja? Oder der Heilige Geist war im Alten Testament etwas, was zu besonderen Zeiten den Menschen gegeben worden ist. Da sagt die Bibel so ganz klar, dass der Heilige Geist den Saul verlassen hat oder über die und die Propheten gekommen ist, um das und das zu tun. Und wir wissen, dass es jetzt im Neuen Testament anders ist, dass jemand, der Jesus nachfolgt, sein Kind ist und von Neuem geboren ist, den Heiligen Geist in sich hat. Und er braucht nicht darum bitten, dass er kommt, sondern nur, dass er ihn wirken lässt, dass er auf ihn hurcht. Das heißt, die Sachen sind unterschiedlich zu beurteilen. Zu welcher Zeit hat sie wer zu wem gesagt? Und wenn wir das jetzt wissen, dann können wir uns auch ein bisschen leichter jetzt mit dem David beschäftigen und seine Psalmen. Wenn wir so einen Psalm lesen, dann sehen wir, dass er uns da Einblick in sein Herz gibt, in seine Gebete. Es sind seine ehrlichen Gebete, die er aufgeschrieben hat. Und sie sind in dem Sinn Wahrheit, dass sie wirklich die Gebete von David waren, die uns treu überliefert sind. Das ist wahr von Gottes Wort, dass es seine Gedanken und Gebete sind. Und wir lesen an anderer Stelle, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das ist schon eine starke Aussage, weil ist deswegen schon jeder von seinen Gedanken vorbildlich? Etwas, was wir nachahmen sollen? Wir wissen, dass er Ehebruch begangen hat, dass er den Ehebruch dann vertuschen wollte, dadurch, dass er den richtigen Mann von der Frau Bathseba, denke ich, ermorden hat lassen. Und das ist ja eigentlich ein unglaubliches Zeichen für die Echtheit der Bibel. Dass sowas drinsteht. Stellt euch vor, ein Volk erfindet, schreibt ein Heldenepos über einen berühmten König von Sennern. Also das Kapitel hätten sie ausgelassen, oder? Die Bibel, die sowas aufschreibt und überliefert, die ist wahr. Das ist ehrlich. So ist das Leben. Da ist nichts beschönt, da ist nichts unter den Tisch gekehrt. Dort wird Klartext geredet. Und das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis für uns, dass wir wissen können, dass das die Bibel wirklich wahr ist. Wenn du solche Sachen liest, dann ist das nicht nur eine Mahnung und so weiter, sondern es zeigt uns auch, dass das Wort Gottes authentisch ist. Weil wenn das was Erfundenes war und die Juden selber ihre Geschichte erfunden hätten, die hätten so manches Kapitel weggelassen. Ja? Also wir dürfen wirklich vertrauen, dass die Bibel echt wahr ist und verlässlich auch dort, wo sie den schwachen Menschen beschreibt, wo sie den sündigen Menschen beschreibt, wo sie den fehlerhaften Menschen beschreibt. Und das ist gut so. Weil deswegen kann sie auch zu uns reden. Weil wir sind ja auch voll Sünde und wir sind auch immer wieder schwach. Das braucht uns nicht abschrecken. Es soll uns eigentlich sogar unser Vertrauen stärken in dieses Wort, dass es wirklich wahr ist. Und das Orge am David ist, dass er ja auch seine Schuld und seine Reue ganz öffentlich gemacht hat. Weil die Psalmen, die was da stehen, müsst ihr euch vorstellen, das ist im Gottesdienst mit Pauken und Trompeten vorgetragen worden vom professionellen Sänger. Ich meine, hallo, schaut euch den Psalm 51 an, wo er noch einmal bereut nach diesem Ehebruch und dem Mord. Ich lese euch die ersten 6 Verse. Für den Chorleiter ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht, denn ich war ein Sünder. Der König schreibt es und lass das im Gottesdienst vorsingen. Hallo! Also, der war schon ein besonderer Mensch, der so fast exhibitionistisch transparent mit seinem Gott gelebt hat. Und das ist uns da auch überliefert, ja. Und schauen wir jetzt zurück zum Psalm 55. Und ich denke, wenn wir jetzt diesen Hintergrund haben, dass das Wort Gottes wirklich wahr ist, aber dass es auch den Menschen in seiner Schwäche auch beschreibt und auch dort ehrlich ist und nicht alles, was dort steht, automatisch jetzt ein Gebot ist für uns, dann tun wir uns auch leichter, also ich tue mir dann leichter, den Psalm zu verstehen. Vielleicht hast du andere Sachen erlebt und hast einen anderen Zugang dazu. Das ist auch okay. Können wir auch gern nachher drüber reden. Psalm 55, ich lese die Verse 1 bis 8 noch einmal. Für den Chorleiter im Psalm Davids, für die Begleitung mit Saiteninstrumenten. Gott, höre mein Gebet und weise meinen Hilferuf nicht ab. Erhöre mich und antworte mir, denn meine Sorgen bedrücken mich sehr. Meine Feinde bedrohen mich, sie bedrängen mich und voller Zorn wollen sie mich angreifen. Mein Herz fürchtet sich und Todesangst überfällt mich. Angst und Schrecken überkommen mich. Und ich zittere am ganzen Leib. Ich sprach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, Da würde ich fortfliegen und zur Ruhe kommen. Weit fort würde ich fliegen bis in die Wüste. Wir sehen da am David, dass wir vor Gott wirklich ehrlich sein können. Er schüttet sein Herz aus. Er verzichtet auf seine Fassade. Ja? Er legt seine Maske ab. Er macht sich bloß und nackt vor Gott und sagt, wie es ihm wirklich geht. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Und er freut sich. Er weiß ja, wie es in unseren Herzen ausschaut. Aber das können wir da von David mitnehmen. Wir dürfen ihm sagen, wie es ihm geht. Und er hat da auch noch gar nicht beurteilt, ob das gut oder richtig oder berechtigt oder unberechtigt ist oder sonst was, sondern er ist einfach ehrlich vor Gott. Und der war so mutig, dass er das hat vorsingen lassen. Das ist schon arg. Also, nein. Also es gibt nicht nur heute Exhibitionisten, die sich im Internet bloßstellen, sondern das haben wir damals auch schon gehabt, ganz offensichtlich. Ja. Wir können ehrlich sein vor Gott. Ob du das jetzt privat in deiner Kammer tust oder vor allen Leuten, wie der David, die Lotten liegt schon hoch, aber wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Lesen wir weiter die Verse 9 bis 12. Schnell würde ich eine Zuflucht finden vor dem heftigen Wind und dem Sturm. Herr, verwirre ihre Sprache, damit sie sich nicht mehr verstehen könne, denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, war Gewalt und Streit. Tag und Nacht sind ihre Mauern gegen Eindringlinge bewacht, doch das Verderben ist schon mitten in der Stadt. Mord und Raub sind überall, Erpressung und Betrug herrschen auf den Straßen. Wir sehen da, dass der David wirklich einen realistischen Blick hat, auch auf das Böse in der Welt. Und das können wir vielleicht von ihm lernen. Wir brauchen als Christen nicht naiv sein. Ja? Es gibt Gott, er ist real, und es gibt das Böse, und das ist genauso real. Wir leben nicht in einer Fantasiewelt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gott nachfolgen, sondern das Böse gibt es. Das Interessante ist, er war ja der König vor der Stadt, wo er sagt, wo es Raub, Mord, Totschlag und Erpressung gibt. Also, ich meine, wenn nicht er, wer hätten da was dagegen tun können? Aber er sieht, die Menschen sind schlecht und auch er als König kann das nicht ändern. Wir als Christen dürfen auch mit offenen Augen in die Welt schauen und wir brauchen uns nicht wundern über das, was wir dort sehen. Ein realistischer Blick auf die Welt. Das können wir vielleicht auch von David lernen. Und in die Verse 13 bis 16 steht jetzt etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat, wie ich so gelesen habe. Wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Würden mich meine Widersacher so verspotten, könnte ich mich vor ihnen verbergen. Aber du bist es, mein Begleiter, mein Freund und Vertrauter. Wir freuten uns aneinander, als wir zusammen zum Hause Gottes gingen. Der Tod treffe meine Feinde unvorbereitet und lebendig sollen sie hinunter in das Totenreich, denn das Böse wohnt in ihren Herzen. Wir sehen also da, dass der David beschreibt, dass er wirklich von einem Freund, von einem Vertrauten verraten und betrogen worden ist. Und er ist enttäuscht. Und er ist wütend. Und er wünscht ihm den Tod. Den plötzlichen, vielleicht sogar gewaltsamen Tod. Und das sagt er so. Ich weiß nicht, wie es echt damit geht, aber ich habe noch nie jemanden so gehasst, dass ich ihm den Tod wünsche. Vielleicht kann es jemand nachvollziehen und für den ist es eine Erleichterung, dass das in den Psalmen steht, dass der David auch so gedacht hat und dass er damit vor Gott hat kommen dürfen und dass Gott trotzdem mit ihm ja, weitergegangen ist, obwohl er sowas gedacht hat. Miederschießt. Es ist ehrlich, also man spürt, dass das ehrlich ist, aber ich denke, dass es nicht vorbildlich ist. Es war eine spezifische Situation, wo er so reagiert hat. Wir lesen von Jesus, ich habe euch das hergeschrieben, den Vers in Matthäus 5 in der Bergpredigt, ihr kennt das von Vers 34 bis 43 bis 48, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ja? Das dort, vom Kontext her, ist ein allgemeines Gebot, wo er nicht auf ein spezifisches, sondern das sagt Jesus pauschal, eure Feinde. Er sagt das zu seinen Nachfolgern dort. Und Das ist auf jeden Fall etwas, was eine Wahrheit ist, die für uns gilt. Das, was der David da sagt, das sind seine Gedanken und sein ehrliches Empfinden gewesen, aber das ist jetzt nicht ein Gebot an uns, dass wir unsere Feinde hassen sollen. Das würde sich auch widersprechen. Ich sehe da keinen Widerspruch, weil diese zwei Texte eine unterschiedliche Absicht haben. Und das eine jetzt vom David ist ein ehrliches Ausschütten seines Herzens. Und das andere, wo Jesus lehrt und das sagt, ist ein Gebot an uns. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Gebot, das sich an uns richtet und das für uns gilt. Wie wir das erfüllen können, haben wir heute auch schon drüber geredet, indem Jesus in uns lebt. Ja, nicht aus eigener Kraft und Anstrengung. Und ich denke, in den Psalmen hören wir ja viel solche Dinge, die da gar nicht dazu passen. Und oft wird das vergeistlicht. Ja, dann sagt man, ja, du hast da jetzt nicht eine Person, sondern er hast die Sünde, die die Person getan hat. Oder wenn er zum Beispiel sagt, Gott, ich hasse die, die dich hassen. Ja, dann kann man sagen, ja, das ist ein gerechter Zorn, weil er richtet sich gegen die Sünde oder so. Und das heißt ja, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ich denke, da ist es um eine konkrete Person gegangen. Und wir wissen nicht einmal, was die Person getan hat. Da steht nur, dass sie den David verraten hat. Und er sagt, dass er vorher genauso mit ihm zusammen in den Tempel gegangen ist und sein Freund war. Das heißt, das ist eine konkrete Enttäuschung mit einer konkreten Person. Das braucht man nicht in unser Leben geistlich übertragen und sagen, ja, wir können auch zornig sein über die Sünde, aber ja nicht über Menschen oder so. Ich denke, da lernt man sich zweit außer, wenn man alle diese Verse, wo er auch sehr konkret ist, vergeistlichen und irgendwie so schön reden will, dass sie noch in unser Bild von Gott passen. Nehmt das Hohelied her zum Beispiel. Es gibt viele Versuche, das geistlich zu deuten. Aber es geht dort um die körperlich-erotische Liebe. Seid's mir nicht best, das ist deutlich genug. Ja. Also zumindest, wenn ich das lese, weiß ich, dass es um das geht. Und alle, die versucht haben, das auf die Liebe zu Gott umzumünzen, die müssen da ganz schön eine Kopfstände machen. Braucht man nicht. Ja. Lesen wir weiter. Von Vers 17 weg. Was macht er jetzt mit diesem bösen Wunsch in sein Herzen eigentlich? Ja, muss man ja so sagen. Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mich retten. Morgens, mittags und abend bete ich laut in meiner Not und der Herr hört meine Stimme. Er rettet mich und beschützt mich, dass sie mir nicht zu nahe kommen, auch wenn es noch so viele gegen mich sind. Gott, der seit Ewigkeiten regiert, wird mich erhören und sie erniedrigen. Wir sehen so, dass David mit diesen negativen Gefühlen, mit diesem Zorn, mit diesem Frust vor Gott kommt. Dass er ihn um Hilfe bittet, dass er von ihm die Rettung erwartet. Er nimmt die Rache nicht in seine Hand. Er sagt nicht, Herr, hilf mir, das ist ein Schlag. Gib mir eine Gelegenheit, wie man es auswischen kann. Sondern er sagt, Herr, mach du das. Er will sich, und das folgt wirklich, ich meine, er war der König, er hat wirklich viel Möglichkeiten gehabt, vielleicht mehr als wir. Ja? Wir sehen, wie er den Uriah auf die Seiten gebracht hat. Das heißt, die Möglichkeit hätte er tatsächlich gehabt, sich selbst an seinen Feinden zu rechnen. Der ganze Heer zu seiner Verfügung gehabt, da waren sicher Spione und Auftragskiller und alles dabei. Das war ja volle Ausrüstung. Aber nein, er sagt, Gott, mach du das. Und das, denke ich, können wir auch wirklich von ihm lernen. Auch dort, wo er diese negativen Gefühle hat, wo er diesen Hass hat, er greift das nicht an. Er handelt nicht sondern sagt, Gott, mach du das. Ich weiß, dass ich dein Kind bin, dass ich gerecht bin, mach du das. Und das sagt Gott auch ganz klar. Ich habe euch die Verse hergeschrieben. In Römer 12, Vers 19 steht, mein ist die Rache, spricht der Herr. Ja. Wir sollen uns nicht selbst rächen, sondern wir sollen das Gott überlassen. Und falls jemand sagt, das ist nur Neues Testament, Römer 12, Vers 19 zitiert da 5. Mose 32, 35, wo das auch schon steht. Dass der, der auf Gott vertraut, sich nicht selbst rächen soll, nicht selbst das Schwert in die Hand nehmen soll, nicht selbst reinschlagen soll, sondern Gott vertrauen soll und ihm das überlassen soll. Und das können wir von ihm lernen. Wenn wir in den Koran schauen, da gibt es jede Menge Aufforderungen an die Gläubigen, wie sie mit den Ungläubigen umgehen sollen. Das sollen sie da schlagen und das sollen sie und das sollen sie. Dort steht nicht, Allah wird das machen. Dort steht, ihr sollt es tun. Das finde ich doch einen Riesenunterschied. Belohnung, sowieso. Genau. Lesen wir weiter. Wir sind bald durch. Denn meine Feinde wollen sich nicht ändern und nehmen Gott nicht ernst. Mein Freund, dieser Gottlose, hat mich verraten und sein Versprechen gebrochen. Seine Rede ist süß wie Honig, doch sein Herz ist voller Hass. Seine Worte sind glatt wie Öl, doch sie verwunden wie Dolche. Er klagt da über seinen Verräter. Und auch da müssen wir ehrlich sagen, das ist ein persönliches Erlebnis vom David da. Das ist keine allgemeine Lehre für uns. Ja? Du sollst jetzt nicht deinen Freunden misstrauen, weil sie in Wirklichkeit die verrotten wollen. Das darf man da nicht auserlesen. Ja? Und das war auch schade, wenn wir das aus diesen Versen lesen würden. Das war der David und er hat einen Freund gehabt, der ihn verraten hat und mit dem Problem kommt er vor Gott. Das ist die Wahrheit. Das war so. Das ist nicht eine Wahrheit, nach der wir leben müssen oder sollen jetzt. Es betrifft uns insofern nicht, außer dass wir jetzt mit dem David vielleicht mitfühlen können, wenn es uns ähnlich geht. Aber das brauchen uns nicht alle unsere Freundschaften in Frage stellen. Gell? Aber ab Vers 23 zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz allgemeingültige Aussage. Das klingt jetzt ganz anders. Da spricht er jetzt mit du, spricht er jetzt seine Hörer an. Bringe deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Seht ihr jetzt, das ist jetzt allgemeingültig. Da sagt er jetzt nicht, wenn dein Freund X dich verrät, dann, sondern da sagt er jetzt, bring deine Sorgen vor den Herrn. Alle deine Sorgen. Wer? Du. Jeder, der es hört. Er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Das war seine Lebenserfahrung, die er jetzt da weitergibt, als Ermutigung. Und das können wir nehmen. Das ist eine allgemeingültige Zusage. Die gilt auch für uns und für andere Situationen. Aber wenn wir ganz genau schauen, da steht eine kleine Bedingung. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Gell? Und das ist eine Falle in Falle jetzt, nicht übertreiben. Aber etwas, wo wir auch öfter eintappen, wir nehmen die Zusagen gern aus dem Wort Gottes, aber dann schauen wir sie so ganz vorsichtig aus. So, damit das, was rechts und links dabei steht, nämlich wenn es steht, wenn du dem Herrn vertraust oder sonst was, das zitieren wir da manchmal nicht mit. Gell? Also auch da, Zusammenhang, viele der gewaltigen Zusagen Gottes sind mit einer Bedingung verknüpft. Die müssen wir mitnehmen. Ja. Das ist Vollkost, Vollwertkost. Da kann man nicht nur die Rosinen auserpicken. Schaut euch diese Zusagen Gottes an und schaut ein bisschen, was dabei steht. Und dann kriegt ihr Gewissheit, dass das wirklich gilt. Ja? Wenn da steht, meine geliebten Kinder, dass das für die gilt, dann weißt du, ja, das gilt für die. Genau. Und ganz zum Schluss, im letzten Vers, haben wir praktisch eine Zusammenfassung von dem ganzen Psalm. Die Bösen aber wirst du, Gott, ins Grab stoßen, die Mörder und Lügner jung sterben lassen, ich aber vertraue auf dich. Ja? Und das ist das, was er eigentlich sagt. Ich vertraue auf Gott und der soll mir rächen. Amen. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort ehrlich ist und dass es die Wahrheit ist, von vorn bis hinten. Gib uns auch die Hilfe und die Weisheit, auch richtig zu verstehen, welche Wahrheit heute für uns gilt, wo du zu uns sprichst und wo du zu anderen sprichst. Wir danken dir, Herr, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir miteinander uns austauschen können und dass wir gemeinsam in deinem Wort forschen können. Leite uns, so wie du es versprochen hast, Herr. Der um Weisheit bittet, den wirst du beschenken. Und um das bitten wir dich, wenn wir mir dein Wort aufschlagen. Gerade dort, wo Sachen drinstehen, die uns quer im Hals stecken, wollen wir uns nicht überheben und das auf die Seiten schieben, sondern wirklich suchen, wie wir es verstehen können, wie du uns beschenken kannst und willst. Amen.